Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. Mit seinem Angebot im Netz ist das ursprünglich kanadische Magazin Vice zu einer erfolgreichen Online-Marke geworden, seit 13 Jahren auch in Deutschland und seit 11 in Österreich und der Schweiz. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, die mit manchmal etwas reißerischen Titeln, mit Lifestyle-Themen und subjektiven Politikgeschichten angesprochen werden sollen und nach eigenem Claim mit unbequemen Journalismus. Unbequem für Weiß ist dieser Tage auch eine Ankündigung aus Österreich. Das gesamte österreichische Team habe beschlossen, die Redaktion zu verlassen. Das hat zumindest die Vizechefin bei Facebook bekannt gegeben. Was ist da los bei Weiß? Dazu hören wir gleich Laura Himmelreich, die seit 2 Jahren Chefin der deutschen Online-Ausgabe bei Weiß ist und jetzt auch Leiterin für Österreich und die Schweiz. Zunächst aber sprechen wir eben mit der, beziehungsweise habe ich vor der Sendung mit der gesprochen, eben die gehen will, auf eigenen Wunsch, die nun ehemalige Vize-Chefredakteurin Hanna Herbst. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum sie Weiß verlassen will.
Also ich selbst habe schon vor ein paar Monaten angekündigt zu gehen. Das hatte damit zu tun, dass wir schon im vergangenen Jahr Umstrukturierungen hatten, wo mehr Kompetenzen nach Deutschland gewandert sind. Und ich fand, das war schon eine Entwicklung, die ich nicht mitgehen wollte, habe aber dann noch ein paar Monate gewartet und geschaut, ob da vielleicht sich noch was in die Richtung entwickelt, dass ich sage, das ist doch noch das Medium, bei dem ich bleiben möchte und bei dem ich auch angefangen habe, aber habe dann auch gesehen mit den Monaten, dass das nicht ist und habe dann schon für mich die Konsequenz daraus gezogen vor ein paar Monaten.
Mhm. Nun gehen Sie nicht alleine? Alle 8 österreichischen Redakteure werden Weiß verlassen und Sie sagen, haben gerade schon angesprochen, die Richtung, in die Weiß gehen soll, die entspricht nicht mehr dem, was die Arbeit für Sie vorher ausgemacht hat. Was ist das denn für eine Richtung, die Sie nicht mehr mitgehen wollen?
Also es wird sehr gerne gesagt, dass das Weiß nicht weniger politisch werden soll. Ich denke schon, dass Weiß weniger politisch werden soll. Es soll viel mehr Wert gelegt werden auf dachrelevante Themen, also auf Themen, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gelesen werden. Das ist oft keine österreichische Innenpolitik. Das war aber das, was wir in Österreich aufgebaut haben. Also wir haben uns einen guten Ruf, einen sehr guten Ruf aufgebaut als politisches Medium, als politisch unabhängiges Medium. Und ich sehe das jetzt auch als enorm wichtig, dass wir jetzt eigentlich gerade in dieser Zeit auch das bleiben und eine starke Redaktion bleiben.
Aber hieß es denn konkret, dass gerade diese österreichischen Politikthemen eben weniger werden sollen? Oder ist das so ein Gefühl, was jetzt in den letzten Monaten aufgebaut haben?
Nein, also es ist schon immer mehr, also es ist auch ein Gefühl, aber es ist auch, die interne Kommunikation war auch, es wurde zum Beispiel nicht wirklich gesehen, was wir uns für einen Ruf aufgebaut haben und was für eine Relevanz wir haben in Österreich. Das wurde sehr wenig angesehen oder sehr wenig geschätzt. Und es ist auch immer mehr in den Monaten sehr viel Lifestyle passiert. Und ich glaube, dass das auch dann die Richtung ist, in die es geht. Man möchte sich natürlich nach außen geben als ein Medium, das sehr politisch ist, weil man weiß, dass das Weiß ist, wie es wegen dem Menschen Weiß lesen, unter anderem und gerade in Österreich. Aber weil es sich verkaufen lässt. Also Weiß ist natürlich auch ein Medium, das in einem kapitalistischen System überleben möchte. Und es weiß genau, wie es sich vermarkten muss. Aber ich glaube, dass die Inhalte immer mehr weggehen von österreichischer Innenpolitik jetzt für uns und von Politik generell.
Sie sprechen da von Kommunikationsproblemen. Haben Sie denn vorab das Gespräch gesucht mit den deutschen Kollegen?
Vor unserer Veröffentlichung?
Genau.
Naja, also es wurde uns, auf die Redaktion ist niemand zugetreten im Vorfeld. Wir haben die Information dann bekommen mit der endgültigen Entscheidung. Und dann gab es eine E-Mail.
Mit der Entscheidung jetzt, dass es dann eine neue Leitung für Deutschland, Österreich und die Schweiz geben
genau,
wird.
Genau, dass die Chefredaktionen in Österreich und der Schweiz aufgelöst werden und die Kompetenzen nach Deutschland wandern. Da gab es dann eine E-Mail. Aber generell gab es das Gespräch dann tatsächlich in Person, wo die Verantwortlichen dann nach Österreich gekommen sind, erst gestern, also am Dienstag.
Sie haben ja vorher noch gesprochen, dass es eigentlich ein langer Prozess war, der dann zu einer Unzufriedenheit geführt hat. Gab es denn da, sag ich mal, im weiteren Vorfeld aus Ihrer Sicht zu wenig Gespräche, dass Sie zu wenig eingebunden worden sind, eben in die Entscheidung Weiß zu strukturieren?
Ja, ganz klar. Also sehr wenig Einbindung, bis gar keine Einbindung mehr.
sagt Hanna Herbst, die ehemalige Vizechefin von Weiß Österreich. Zukünftig gibt es also nur noch eine Chefredaktion für Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen, mit Sitz in Berlin und unter der Leitung von Laura Himmelreich. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt, ob sie es versäumt hat, die österreichischen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Strategie mit an Bord zu nehmen.
Das Problem ist, dass wir de facto ja schon seit einem Jahr eine Dachregion sind. Mein Vorgänger als Head of Content Deutschland, Österreich, Schweiz, Tom Littlewood, hatte blöderweise, musste er unter einer Struktur arbeiten, die ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, immer in der nötigen Art und Weise in den Redaktionen zu sein, in den einzelnen Ländern, mit den einzelnen Leuten zu arbeiten, weil einfach zu viel auf seinem Tisch war, was Makromanagement einer Redaktion angeht und Mikromanagement, das heißt Arbeit an einzelnen Contentstücken mit Redaktionsmitgliedern. Was wir jetzt gebaut haben, ist eine Struktur, in der wir die Chefredaktion auf mehrere Säulen gestellt haben, so dass es insgesamt 4 Personen gibt, die zuständig sind, sich um die Redaktion in allen 3 Ländern zu kümmern, die jeweils einzelne Aspekte abdecken. Die einen sind zuständig für journalistische Entwicklung, die anderen für Reichweitenentwicklung. Und das ermöglicht uns ab jetzt eine ganz andere Form der Zusammenarbeit, die viel kooperativer ist. Und für mich war das persönlich auch Bedingung, dass wir was an der Struktur ändern, um diesen Job anzunehmen als Chefredakteurin Deutschland, Österreich, Schweiz, weil ich Erfolg haben will. Und ja, es gab bisher zu wenig Kommunikation, obwohl wir schon seit einem Jahr ein einheitlicher Markt sind. Und genau damit das besser wird, haben wir diese Struktur geändert. Und es ist sehr schade, dass wir die nicht mit dem Team fortsetzen und ausprobieren können und daran arbeiten können, mit dem das bisher in Österreich war.
Frau Herbst, mit der wir gerade gesprochen haben, sieht noch mehr als ein Strukturproblem. Sie spricht sogar von einer Entmachtung der einzelnen Länderredaktionen Österreich und Schweiz und sieht die Autonomie der Österreich-Ausgabe in Gefahr. Können Sie das nachvollziehen?
Ehrlich gesagt nicht, weil für uns als Marke ist es ja essentiell, nationalen Content zu haben. Wir berichten über alles, was junge Leute interessieren. Und es sind natürlich Geschichten, die vor der Haustür passieren. Es sind natürlich aber Geschichten aus der ganzen Welt. Es geht, fängt bei Sexualität an und hört bei Innenpolitik auf. Und natürlich macht es Sinn, lokalen Content zu haben. Und ich bin seit 2 Jahren Chefredakteurin in Deutschland bei Weiß.com. Und ich vertraue den Experten in meinem Team. Also ich werde jetzt nicht dem, wir haben Experten für, der sich mit Drogenpolitik auskennt, in einer Weise, wie ich das nie tun würde. Natürlich vertraue ich seiner Einschätzung. Und natürlich werde ich als Chefredakteurin Deutschland, Österreich, Schweiz der österreichischen Redaktion bei innenpolitischen Einschätzungen vertrauen oder der Schweizer Redaktion bei gesellschaftlichen Entwicklungen in der Schweiz. Und natürlich gibt die Landesredaktion den jeweiligen Content vor, der in dem Land relevant ist. Nur weil sie sind die Einzigen, die das beurteilen können.
Mhm. Nun hat uns Frau Herbst gerade ganz konkret gesagt, dass sie eben das Gefühl hat, dass es in Zukunft weniger Politikthemen gibt und eine Hinwendung zu Lifestyle-Themen. Woher glauben Sie denn, dann kommt dieser Eindruck da in Österreich?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin 5 Jahre politische Journalistin gewesen, bevor ich zu Weiß gekommen bin. Weiß Deutschland ist unter meiner Leitung von Weiß.com überhaupt nicht weniger politisch geworden. Wir haben eine extrem erfolgreiche Wahlkampfberichterstattung, Video wie Text gehabt im letzten Jahr, hatten die höchsten Reichweiten, die wir je hatten mit politischer Berichterstattung. Ungefähr 30-50% der erfolgreichsten Artikel des Monats, die wir bei Weiß.com in Deutschland produzieren, sind politisch oder gesellschaftlicher Natur. Also unser Ziel ist es ja gerade, unsere Relevanz auch immer weiter zu steigern und im Diskurs immer präsenter zu sein. Das ist uns in Deutschland, das zeigt das Feedback und das zeigen aber auch die schlichten Zahlen, dass das uns sehr gut gelungen ist. Ich selber, ich meine, 5 Jahre politische Journalistin, ich habe Politikwissenschaft studiert. Das ist für mich persönlich das ist der Themenkomplex, der mich wahrscheinlich am meisten umtreibt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Und ich finde es sehr schade, dass es nicht die Möglichkeit gab, im Gespräch diese Vorurteile auszuräumen, sondern dass öffentlich gegangen worden ist und der öffentliche Abschied verkündet worden ist, ohne dass wir darüber gesprochen haben, was überhaupt die konkreten Pläne sind. Denn meine sind die definitiv nicht. Und gerade in der Situation, in der wir politisch sind, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, aber auch weltweit mit dem Anstieg von Hass, von Rechtspopulismus. Natürlich ist das eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Das beschäftigt junge Leute. Richtig ist, das weiß ein Online-Medium für junge Leute, ist, dass das gesamte Spektrum des Lebens junger Leute abbilden muss. Da brauchen wir eine Breite. Aber eben auch, wie gesagt, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Also das ist sicher eines der präsentesten Themen bei uns auf der Seite, auch in Deutschland. Und das wird auch so bleiben und das war nie anders geplant.
Sie werden bald ein neues österreichisches Team managen. Im Bereich Jobs sind bei weiß.de jetzt auch schon Redaktionsstellen für Wien ausgeschrieben. Werden Sie die alle wieder neu besetzen, so in der Anzahl?
Ja.
Und blicken Sie dann vielleicht auch ein bisschen genauer darauf, was jetzt die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter angeht? Werden Sie mehr kommunizieren?
Also, ich blicke schon jetzt sehr darauf, auf die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter, weil weiß ist ein Medium, das nur funktioniert und nur die Inhalte produziert, die unser Publikum erreichen, wenn die Leute Spaß haben an der Arbeit und wenn sie sich mit dem Produkt identifizieren. Das heißt, das ist eine der essentiellen Voraussetzungen dafür, dass wir als Marke funktionieren. Alles andere würde uns kaputt machen. Das heißt, natürlich sollen die Leute müssen Spaß an der Arbeit machen und sollen ja darüber, das ist ja genau unser Konzept, wir machen Journalismus für die Zielgruppe, aus der Zielgruppe. Wir berichten über das, was uns beschäftigt. Daran wird sich nichts ändern, egal in welchem Land, das ist unser Markenkern.
Sagt Laura Himmelreich, Chefredakteurin von Weiß für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Medias Res.
Werbung, weil bezahlte Partnerschaft. Anzeige, weil Markennennung oder Werbung, weil Personenverlinkung unbezahlt. Das sind nur einige Kennzeichnungen, die sich unter immer mehr Beiträgen auf der sozialen Fotoplattform Instagram finden. Denn die Community ist unsicher. Unsicher darüber, ob sie gerade Schleichwerbung macht oder nicht. Der Grund ist eine Abmahnwelle, die aktuell viele Instagrammer ereilt. Die meisten reden nicht darüber, sondern kennzeichnen einfach jeden Beitrag. Doch einer hat ihren Fall öffentlich gemacht und ihren Followern und unserer Autorin Gesine Kühne davon erzählt.
Vreni Frost, 36, medienaffin, ehemalige PR-Frau, Bloggerin, Katzenmama mit über 55.000 Followern auf Instagram, auch sogenannte Influencerin. Und Schleichwerberin?
Der kommerzielle Zweck der streitgegenständlichen Handlungen ist nicht bzw. nicht ausreichend kenntlich gemacht. Vorliegend ist der kommerzielle Zweck der Werbung nicht einmal ansatzweise gekennzeichnet, und zwar weder im Rahmen der streitgegenständlichen Posts noch auf der Eingangsseite des Instagram-Blogs der Antragsgegnerin.
Das ist ein kleiner Auszug aus der Urteilssprechung vom 24.05.2018. Laut Landgericht Berlin hat Vreni Frost Schleichwerbung gemacht, aber der Reihe nach.
Ich habe im März eine Abmahnung bekommen vom Verband Sozialer Wettbewerb wegen angeblicher Schleichwerbung. Darin beanstanden die Bilder von mir, für die ich in keiner Art und Weise vergütet wurde. Ich sollte eine Unterlassungserklärung unterschreiben und 178,50 Euro Abmahngebühren bezahlen. Das habe ich nicht gemacht, sondern habe mir einen Anwalt gesucht und wir sind dann vor das Landgericht Berlin, weil der Verband gegen mich eine einstweilige Verfügung erreichen wollte.
Und diese hat er auch erwirkt. Das heißt, Frost muss jedes Bild, in dem sie Marken verlinkt, als Werbung markieren. Das gilt auch dann, wenn sie sich alles, was auf dem Bild zu sehen ist, selbst gekauft hat. Genau solche geposteten Bilder haben zu der Abmahnung geführt. Auch bei Personen, die auf Instagram verlinkt werden, gibt es ebenfalls eine Anzeigemarkierungspflicht.
Ich habe heute übrigens eine Mail von meiner Managerin erhalten, dass ich ab jetzt alles kennzeichnen muss, auch wenn ich befreundete Musiker verlinke, Freunde verlinke und so weiter, weil ansonsten ist man nicht sicher.
Jennifer Weist, Frontfrau der Band Jennifer Rostock, über 225.000 Instagram-Follower. Eine Frau des öffentlichen Lebens mit vielen Fans, die sich gern ihre Musiktipps anhören. Aber wirklich gleich auch das Eis probieren, das Weist während der Hitze täglich schlotzt und währenddessen in ihre Kamera für eine 15-sekündige Instagram-Story hält? Das ist egal. Lieber kennzeichnen, sagt Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt in der ZDF-Sendung Volle Kanne.
Auch wenn medienrechtlich nur das als Werbung gekennzeichnet werden muss, wo eine Werbeabsicht dahinter steckt, empfehlen wir im Moment tatsächlich rein vorsorglich, alles zu kennzeichnen, wenn man als Influencer unterwegs ist, zum Beispiel mit Hashtag Werbung, aber unbezahlt oder Hashtag Werbung, aber selbst gekauft, einfach um ein Rechtsrisiko zu vermeiden.
Und so hält es Vreni Frost jetzt. Jedes Bild ist eine Anzeige, auch das mit ihren zwei Katzen, denn die haben einen eigenen Instagram-Account, auf den Vreni verlinkt.
Ich markiere jetzt alles mit Werbung, einfach wirklich, um aufzuzeigen, wie absurd es ist, was die da tun. Wir finden hier jetzt keine größere Transparenz vor, sondern im Gegenteil, jetzt blickst du überhaupt nicht mehr durch, was ein bezahlter Post ist und was nicht. Ich markiere auch alles als Werbung, weil ich mir das Taggen nicht nehmen lasse. Das Taggen ist für mich ein elementarer Bestandteil von Social Media.
Vreni Frost nennt die Verlinkung der Marke ihres selbstgekauften Pullis Service für die Follower. Der Verband Sozialer Wettbewerb nennt es Schleichwerbung. Die Landesmedienanstalt sieht das anders, weil es keine Form der Vergütung gegeben hat. Die Landesmedienanstalt vertritt in der Medienlandschaft aber auch andere Interessen als der Verband Sozialer Wettbewerb, wie Cornelia Holsten bei Volle Kanne erzählt.
Das ist ein Verein, der sich aus privaten Mitgliedern zusammensetzt. Die Aufsicht, das sind wir, die Medienanstalten. Und dieser Verein beruft sich auf das Wettbewerbsrecht. Auch dort ist so ein Kennzeichnungsgrundsatz von Werbung verankert, genau wie bei uns. Aber die Argumentation ist eine andere. Während bei uns das Ziel ist, Transparenz zu schaffen, damit der Nutzer eben weiß, wo er gerade drauf schaut, ist es für die die These, wenn wir alles kennzeichnen als Influencer-Marketing, dann ist Influencer-Marketing doof und möglicherweise gehen dann die Budgets, die jetzt an die Influencer investiert werden, wieder zurück in Verlage.
Holsten beschreibt letztlich Lobbyarbeit, denn der Verband Sozialer Wettbewerb hat unter anderem Mitglieder aus verschiedenen Verlagen. Die sehen sich durch Influencer-Marketing benachteiligt. Die Verlinkung von Marken auf Bildern mit selbstgekauften Sachen ist eigentlich kein Vergehen, keine Schleichwerbung. Bei Frosts Urteil werden aber solche Fakten wie ihr frei angemieteter Arbeitsplatz, der in den Räumen einer Werbeagentur ist, gegen sie verwendet. Außerdem verdiene Vreni Frost mit Bloggen ihr Geld und deshalb sei sie zu jeder Tageszeit und mit jedem Post eine Geschäftsperson. So hat es das Gericht erstmal beschlossen. Ein Gewinn für die Abmahner. Das wird aber die Influencer nicht am Influencen hindern. Denn Fakt ist, Vreni Frost und ihre Kolleginnen sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor, weil sie schnell sind. Schließlich ist jede Modenschau, jeder Trend sofort abbildbar. Das schafft keine Tageszeitung, geschweige denn ein Magazin. Im Fall Frost ist übrigens noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn Vreni ist in Berufung gegangen. In der Hoffnung, in der nächsten Instanz auf eine Juristin wie Cornelia Holsten zu treffen.
Die Cornelia Holsten hat auf der Republika dazu einen ganz süßen Satz gesagt. Sie hat gemeint, das nächste Mal würde sie die Leute gerne einladen, die hinter diesen ganzen Verfahren stecken und ihnen das Internet erklären.
Die Bloggerin Vreni Frost, die gegen eine Abmahnung bei Instagram vorgehen will. Instagram, das gehört ja seit 2012 zu Facebook. Konkurrent Google hat sich vor einigen Jahren die Videoplattform YouTube gekauft und auch Amazon will mitspielen und hat sich im vergangenen Jahr ebenfalls eine der vielversprechendsten Online-Plattformen zugelegt, nämlich die Livestreaming-Videoplattform Twitch. Täglich schauen dort 15 Millionen User an, wie andere Leute Videospiele spielen und unterhalten sich im Chat darüber. Aber nicht nur für Videospielfans ist diese Plattform interessant, auch die Washington Post ist jetzt auf Twitch unterwegs. Journalismus und Videospielstreaming, wie geht das zusammen? Der Frage ist Carina Frohn nachgegangen.
Am Ende des Tages geht es als Journalist nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Es geht darum, die Ergebnisse mit den Lesern zu teilen und sicherzugehen, dass sie verstehen, was in der Welt passiert.
Laut Phoebe Connelly lässt die Washington Post dafür nichts unversucht. Sie kümmert sich um die Videoumsetzung von Geschichten und brennt daher für die Twitch-Offensive. So richtig begonnen hat die vor gut 4 Wochen mit Playing Games with Politicians.
Oh man.
Oh, you love that.
There we go.
You just can't get enough. 2 first downs. Like a hot knife through butter, this Tampa Bay offense.
Auf dem virtuellen Footballfeld stehen sich Matt Gaetz, Republikaner und Vertreter des Bundesstaates Florida im US-Repräsentantenhaus, und Politikjournalist Dave Weigel gegenüber. Während der Politiker Gaetz sein Gegenüber im Nationalsport der Amerikaner bei American Football Simulation Madden 18 vorführt, lässt er sich über die heimische Politik und seine Ambitionen ausfragen. Sidekick Gene Park reicht zusätzlich Fragen der Zuschauer ein.
Congressman, we have an important question from the internet from Martin Does Stuff. Do you like pineapple on your pizza?
I think our ultimate measure is going to be.
Ich denke, unser Ziel ist es, unseren Zuschauern auf Twitch so zu begegnen, dass sie sich angesprochen fühlen und in einer Art, wie sie Berichterstattung konsumieren wollen. Es geht nicht nur um das Streamen und auch nicht um Zuschauerzahlen, es geht um den Austausch mit Zuschauern im Chat.
In that right rail chat,
erklärt Connelly. Das zweite Format, Live with Libby Casey, beschäftigt sich mit Events und News, die die Washington Post als besonders wichtig erachtet. Vor einigen Wochen haben Libby Casey und Gene Park zum Beispiel eine politische Analyse zum Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Pendant Wladimir Putin in Helsinki live präsentiert. Steffen Jiva von den Rocket Beans findet den Vorstoß der Washington Post spannend, weil der moderne Gamer oder auch Nerd seiner Meinung nach jemand ist, der neben seiner Tätigkeit als Spieler auch noch viele andere Interessen hat. Dazu gehört auch Politik. Rocket Beans TV gehört zu den beliebtesten Streams Deutschlands. Die Bohnen kümmern sich auch in ihrem Twitch-Stream um politische Fragen. Solange es um Themen geht, die den Gamer interessieren, etwa die schleppende Digitalisierung in Deutschland oder das Urheberrecht.
Gleichzeitig darf natürlich Twitch auch einfach nicht seine Kernkompetenz verlieren, denn Twitch ist und bleibt einfach immer noch eine Plattform von Gamern für Gamer. Und solange das eben auch erhalten bleibt, sehe ich da kein Problem, sich eben auch für weitere Themenfelder zu öffnen.
Steffen Jiva schätzt vor allem die Bemühungen der Washington Post, eigene Formate für Twitch zu entwickeln. Marc Ziegele von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beschäftigt sich vornehmlich mit politischer Online-Kommunikation. Er vergleicht den Vorstoß der Washington Post mit Anfängen des Journalismus auf Facebook. Der Grund, warum so etwas funktioniert, sei simpel.
Weil die junge Zielgruppe nachgewiesenermaßen ein Bedürfnis nach neuen Formen der Nachrichtenpräsentation hat. Also dieses alte Massenkommunikationsschema, dass da einer sendet und alle anderen hören zu, stößt bei der Jugend ein bisschen auf Befremden.
Vor dem Scheitern auf Twitch hat Phoebe Connelly von der Washington Post jedenfalls keine Angst.
Wenn wir nicht erfolgreich sind, müssen wir eine andere Art des Geschichtenerzählens versuchen. Es bedeutet aber nicht, dass es die Mühe nicht wert war. Ich habe also keine Angst. Experimentieren ist die Zukunft des Journalismus.
Auch wenn das Feedback der Twitch-User positiv ist. Mit rund 15.000 Followern steht die Washington Post noch ganz am Anfang.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christina Zepfel, ich bin Redaktionsleiterin bei der Bruchsaler Rundschau. Wir haben morgen als Top-Thema eine etwas tragisch-romantische Geschichte im Blatt. Und zwar ist ein Pärchen auf eine Schule in Grabenneudorf in unserem Verbreitungsgebiet gestiegen, angeblich, weil sie Sternenschnuppen da oben schauen wollten. Nun hat sich dieser Abend nicht so romantisch entwickelt, wie vielleicht gedacht. Die sind da über ein Baugerüst hochgestiegen und haben sich dann aber auch noch Zugang zu diesem Gebäude verschafft, und zwar zu einem Lüftungsschacht. Jetzt ist dummerweise der 20-jährige Mann da reingefallen und irgendwann festgesteckt. Und jetzt entwickelte sich da eine stundenlange Rettungsaktion, die dann wirklich auch dramatische Ausmaße angenommen hat, weil die Luft wurde eng, das Rohr war eng. Schlussendlich musste man diesen Mann dadurch retten, dass man die Wand aufgeklopft hat und ihn da aus diesem Rohr vom Gebäude aus befreit hat.
Das war Medias Res für heute. Im Anschluss hören Sie nach den Nachrichten gleich den Büchermarkt mit Dina Netz. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.